The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 2. Juni. 16 Jahre herrschte in Deutschland Merkel-Dämmerschlaf.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
Knapp 4 Jahre regierte Olaf Scholz, der die Zeitenwende zwar proklamierte,
wir erleben eine Zeitenwende.
Aber er versprach zugleich, alles bleibt so, wie es ist. Und nun, 1 Jahr selbsternannter Reformkanzler Merz. Das Ergebnis bisher? Meteorologischer Sommer, kleinlaut einkassierter Herbst bzw. Frühling der Reformen. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Das soll der französische Philosoph Joseph de Maistre gesagt haben. Angesichts der deutschen Bilanz lautet die zentrale Frage, ist dieses Land überhaupt reformfähig? Zweifelsohne ist die Bundesregierung die Kraft, die das Agenda-Jahr exekutieren muss. Aber Reformen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gibt viele Akteure, die den Prozess konstruktiv begleiten, aber auch destruktiv sabotieren können. Lars Klingbeil, Vizekanzler und SPD-Co-Chef, attestierte in seiner Analyse bei der Bertelsmann Stiftung:
Jeder Vorschlag, der darauf abzielt, den Status quo zu verändern, führt zu einem riesigen Aufschrei. Und wir werden dann erleben, dass Vorschläge sofort weglobbyiert werden. Wahrscheinlich erlebe ich das in wenigen Minuten auch in der öffentlichen Wahrnehmung meiner Rede. Jedes Partikularinteresse ist in Deutschland perfekt organisiert.
Und ja, damit hat er recht. Da wären als erstes die Sozialpartner. Verdi-Chef Frank Wernicke warnte erst gestern via Handelsblatt vor einem, Zitat, Reformpaket des Horrors. Er zog rote Linien da, wo für ihn der Sozialabbau beginnt, und formulierte No-Gos. Natürlich auch bei der Rente. DGB-Chefin Jasmin Fahimi fragte in der SZ erst kürzlich ketzerisch, warum Beschäftigte überhaupt Zugeständnisse machen müssten, und peitscht die eigenen Leute mit Barrikadenrhetorik auf.
Das ist ein Rückfall in die Arbeitszeiten von vor 1980.
Wir wissen, dass dieses Land Veränderungen braucht, aber eben mit solidarischen Reformen.
Wer das Arbeitszeitgesetz schleift, macht Arbeit nicht produktiver, er macht sie nur ungesünder und unsicherer.
Dass wir das Bollwerk bleiben gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus. Dass wir im Weg stehen.
Der verbale Presslufthammer dient der Mobilmachung des eigenen Klientel. Aber eine sachliche Debatte und Mut zur Veränderung fördert er nicht. Wären wir bei diversen Lobbygruppen. Auch die Sachverwalter von Partikularinteressen verfallen zur Selbstverteidigung gerne in Alarmismus. Der Kassenärzteverband warnte zum Beispiel, dass es wegen der geplanten GKV-Reform bis zu 170 Millionen weniger Behandlungen pro Jahr geben könnte. -30%. Und veranlasste die Bild-Zeitung damit zur Schlagzeile Terminkatastrophe. Darf es noch mehr Panikmache sein? Deutsche gehen europaweit am häufigsten zum Arzt. Die Lebenserwartung ist im Vergleich zu unseren Nachbarn trotzdem unterdurchschnittlich. Schätzungen zufolge sind knapp 1/3 der Operationen in Deutschland medizinisch nicht nötig. Heißt etwa 5 Millionen überflüssige OPs. Weniger Behandlungen bedeuten also nicht sofort den medizinischen Notstand. Wären wir bei den Ländern. Nicht immer spielen sie eine rühmliche Rolle. Beispiel Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Natürlich lösen Klinikschließungen vor Ort keine Laola-Wellen aus. Aber Experten sind sich einig, dass diese nicht nur günstiger sind, sondern auch eine bessere Versorgung für Patienten bedeuten. Nur die Landesfürsten wollten lieber den schnellen Applaus und schwächten das Gesetz ab. So wird das nichts, rügt der Wirtschaftsweise Martin Werding im Handelsblatt. Und dann wären da noch wir, die Medien und die Gesellschaft generell. Besitzstandswahrung ist in Deutschland zum Volkssport geworden. Keiner will auf staatliche Vergünstigungen und Subventionen verzichten. Elterngeld, Wohngeld, Pendlerpauschale, Agrardiesel. Jede Einzelmaßnahme ist für irgendwen die heilige, unantastbare Kuh. Einmal eingeführt haben Transferleistungen somit Ewigkeitsgarantie. Genauso unbeliebt ist die Abkehr von der Vollkaskomentalität. Zuzahlungen bei Medikamenten oder Arztbesuchen, unverschämt. Stärkere Eigenbeteiligung oder private Zusatzversicherung, unzumutbar. Die Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor in der Rente, unverfroren. Weil viele Debatten in maximaler Skandalisierungsmanier geführt werden, dringt man kaum noch zum inhaltlichen Kern und dem argumentativen Für und Wider vor. Die chronische Hyperventilierung ersetzt das Befassen mit Zahlen, mit Fakten und mit Argumenten. Wir können und müssen also alle zum Gelingen des Reformjahres beitragen. Aber die Kernarbeit müssen nun die Regierung und der Reformkanzler übernehmen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Martin Hagen will als neuer FDP-Generalsekretär gemeinsam mit Wolfgang Kubicki die Liberalen wieder auf Kurs bringen. Wie? Das erzählt er gleich. Eins ist aber klar, ein linkes Bündnis wie die Ampel kommt für ihn nicht in Frage.
Ich würde in absehbarer Zeit dringend davon abraten, wieder in so eine Konstellation zu gehen.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, worüber heute die Wall Street spricht. Und wir lernen eine Frau kennen, die einen besonderen Rekord hält. Weit über den Wolken. Der FDP-Parteitag. Eine überraschende Kampfkandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Eine Richtungsentscheidung zugunsten von Wolfgang Kubicki. Und die Frage, wie geeint sind die Liberalen wirklich? Die Tagung hat gezeigt, wie viel Konflikt in der Partei steckt und damit, wie viel Klärungsbedarf nötig ist. Und mitten in dieser Phase des Umbruchs soll Martin Hagen als Generalsekretär die FDP strategisch neu aufstellen, verlorene Wähler zurückgewinnen und der Partei wieder ein schärferes Profil verleihen. Wirtschaftsliberal, aber zugleich anschlussfähig für die breite Mitte der Gesellschaft. Und Hagen gilt als liberaler Hardliner. Der frühere Landesvorsitzende der FDP Bayern führte die Liberalen als Fraktionschef im Bayerischen Landtag, gehört dem Bundesvorstand an und ist noch Geschäftsführer der liberal-konservativen Denkfabrik Republik 21 um Andreas Rödder. Seit diesem Wochenende ist er nun auch Generalsekretär seiner Partei. Mit ihm habe ich über den Parteitag, über Stilfragen und interne Spannungen gesprochen. Aber vor allem über die Zukunft der FDP nach den verlustreichen Ampeljahren. Hören wir mal rein, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Morgen, Martin Hagen.
Schönen guten Morgen, Frau Miesbauer.
Herr Hagen, ich würde ganz gern anfangs noch mal zurückblicken auf den Bundesparteitag. Ich saß im Saal und als diese Ankündigung kam, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch kandidieren würde, war die Spannung wirklich förmlich zu spüren in den Reihen der Delegierten. Welche Gedanken gingen Ihnen denn da als erstes durch den Kopf, als Sie gehört haben, oh, es gibt jetzt eine Gegenkandidatin?
Als Joachim Stamp ans Rednerpult ging, um einen Vorschlag zu machen und noch nicht bekannt war, welcher das sein würde, haben wir natürlich alle so ein bisschen gerätselt, wen könnte er vorschlagen. Bis zu dem Zeitpunkt wussten wir alle nichts davon. Aber als bekannt wurde, es gibt einen Vorschlag, habe ich mir schon gedacht, das kann wahrscheinlich nur Strack-Zimmermann sein.
Und wie hat sich das dann angefühlt?
Ich finde das dann immer wirklich aufregend im positiven Sinne, wenn Dinge nicht so glatt laufen, wie man sie geplant hat, sondern wenn sich was Überraschendes ergibt. Und von daher war das bei mir so eine positive Aufregung, die sich dann geweckt hat und gedacht hat, geil, der Parteitag wird munter und lebendiger, als man es vielleicht vorher erwartet hat. Aber ich finde das total in Ordnung. Also das ist Wettbewerb, das ist Demokratie. Über den Stil kann man streiten, aber dass es eine Auswahl gab für die Delegierten, finde ich total okay.
Gesunder Wettbewerb, sagen die einen. Auf der anderen Seite wurde durch die Rede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann ja ein Gegenangebot auch präsentiert. Und es wurde deutlich, dass Strack-Zimmermann eben einen anderen Flügel repräsentiert. Also diese Spaltung, die es durchaus in der FDP gibt, gerade so im Bereich der Gesellschaftspolitik, die wurde dadurch offen zur Schau getragen. Wie sehr schadet das der FDP?
Es gibt gesellschaftspolitisch unterschiedliche Akzente in der FDP. Es gibt in der Frage des Umgangs mit der AfD, glaube ich, weniger in der Sache einen Konflikt. Da sind sich die meisten eigentlich einig. Völliger Konsens, dass es keine Zusammenarbeit zwischen AfD und FDP gibt. Auch weitgehender Konsens, dass wir aber unser Abstimmungsverhalten in Parlamenten nicht von der AfD abhängig machen, sondern danach unseren Überzeugungen zu inhaltlichen Fragen votieren. da ist in der letzten Woche des Parteitags eine Schärfe in die Debatte gekommen, über die ich auch nicht glücklich war. Das Thema wurde durch Medien sehr hochgezogen, ohne dass es irgendjemand aus der FDP aktiv platziert hätte, sondern es war halt etwas, was Journalisten sehr umgetrieben hat, weil es natürlich auch eine spannende Frage ist.
Aber die Spaltung gibt es ja in der Tat, die wurde ja auch sichtbar bei der Abstimmung im Januar, wo Teile eben der FDP nicht mitstimmen wollten. Aber trotzdem nochmal, also allein in der Akustik war ja deutlich, da gibt es eine Spaltung. Also die eine Seite hat gejubelt und applaudiert, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann kandidiert. Andere haben das mit Buhrufen quittiert. Also wie sehr schadet eben dieses öffentliche Bild?
Letztlich, die Delegierten hatten jetzt eine Auswahl. Und ich finde das grundsätzlich was Positives. Ich habe ja immer schon gesagt, die FDP darf sich auch nicht scheuen, bestimmte Richtungsentscheidungen mal zu klären. Sie darf sich nicht immer drumherum drücken. Das ist unbequem, das ist nicht immer, sagen wir, da verlässt man auch mal so die Komfortzone als Partei, wenn man sowas mal ausdiskutiert und abstimmt. Und jetzt haben wir eine Entscheidung, 60-40 für Wolfgang Kubicki und seinen Kurs. Und das ist doch eine Richtungsentscheidung, mit der kann eine Partei jetzt gut in die Zukunft gehen.
Strack-Zimmermann nannte das faulen Burgfrieden auf dem Parteitag. Also auf jeden Fall 40%, die offenbar nicht dem Kurs von Kubicki folgen wollen. Wie ist denn Ihr Plan jetzt auch als Generalsekretär von Kubicki, diese 40% zu überzeugen, einzubinden und die Partei zu einen?
Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass die FDP bei den Wählerinnen und Wählern wieder punktet. Das ist für mich die Priorität 1. Im vergangenen Jahr, das war ein verschenktes Jahr, haben wir es nicht geschafft, die FDP wieder zu einer Kraft zu machen, die von den Wählerinnen und Wählern als Alternative zu der vor sich hin dilettierenden Bundesregierung gesehen wird. Das steht für mich im Vordergrund. Dafür braucht man ein klares Profil. Und dieses klare Profil werden Wolfgang Kubicki, ich und die anderen Mitglieder des Bundesvorstands, Henning Höhne, Linda Teutoberg, Svenja Hahn und alle anderen, jetzt auch nach außen tragen. Und
können Sie da mal ins Detail gehen? Also was sind so die Kernthemen und die Kernbotschaften?
Die Kernbotschaft ist im Grunde genommen ein klassischer Liberalismus, der die persönliche und die unternehmerische Freiheit in den Vordergrund stellt. Wir sind die Partei der Marktwirtschaft. Wir wollen Reformen, flexiblerer Arbeitsmarkt, weniger Bürokratie, radikaler Abbau von Überregulierung, bezahlbare Energie, niedrigere Steuern und Abgaben, die wirtschaftsliberale Agenda, die unser Land stark gemacht hat. Das ist im Grunde genommen Ludwig Erhard pur. Und das Zweite ist die persönliche Freiheit, die ja auch zunehmend unter Druck gerät. Immer mehr Bürger sagen, dass der Staat zu tief in ihr Leben eingreift. Und da gilt für uns als Liberale ganz klar, wir möchten, dass der Staat sich aus dem Leben der Menschen weitgehend raushält, dass der Einzelne die Freiheit hat, über sein Leben selber zu entscheiden, Konsumentscheidungen zu treffen, Lebensstilentscheidungen zu treffen. Und das ist die Agenda der FDP, klassisch liberal. Und für die stehen wir.
Einmal kurz nachgefragt dort, weil das klingt jetzt alles nicht radikal neu. Deswegen, welche neuen Impulse wollen Sie setzen? Auch Kubicki ist ja ein Gesicht, was man schon lange mit der FDP verbindet. Also wie wollen Sie es schaffen, jetzt mit diesen Themen und mit diesem Personal die Leute wieder von sich zu überzeugen?
Ich glaube nicht, dass die FDP sich neu erfinden muss, weil die FDP ja lange Zeit sehr erfolgreich war mit dem klassisch-liberalen Kurs. Wir haben unter Guido Westerwelle mit genau diesem Kurs ein Ergebnis von fast 15% geholt. Wir hatten auch bei den Wahlkämpfen 2017 und 2021 zweistellige Ergebnisse. Das heißt, das Nachfrage nach so einem Kurs ist da. Die FDP muss nur wieder glaubwürdig so ein Angebot machen. Und das kann und wird, glaube ich, in Zukunft gelingen. Gerade Wolfgang Kubicki ist jemand, der das ja immer auch sehr zugespitzt vertritt und so, dass es auch wahrgenommen wird. Und ich bin zuversichtlich, dass wir sehr bald in den Umfragen wieder über 5% kommen und dann auch mittelfristig wieder zweistellige Ergebnisse einfahren können.
Was hat denn am meisten Glaubwürdigkeit gekostet in den vergangenen Monaten und Jahren?
Glaubwürdigkeit gekostet hat die Ampel. Die 3 Jahre waren für die FDP eine ganz, ganz bittere Zeit, in der wir kontinuierlich, wirklich Monat für Monat vom Beginn der Ampel an Zustimmung verloren haben, bis zum Tiefpunkt, dem Ende 2024, als es dann zum Bruch kam. Und von dem haben wir uns bis heute nicht erholt.
Also keine Beteiligung mehr an einem linken Bündnis?
Ich würde in absehbarer Zeit dringend davon abraten, wieder in so eine Konstellation zu gehen. Die FDP sollte den Anspruch haben, immer zu gestalten, aber sie sollte dann in eine Regierung gehen, wenn man in dieser Regierung realistische Möglichkeiten hat, das Land in die richtige Richtung zu entwickeln. Und in der Ampel war das Problem, dass die zwei anderen Partner eine komplett andere Richtung wollten als wir und wir immer nur als Korrektiv fungiert haben. Wir konnten dann sagen, und das haben wir ja tatsächlich auch getan, wir haben Schlimmeres verhindert, aber das reicht eben nicht, um die Wähler zu überzeugen. Die wollen niemanden, der sagt, wir bremsen, wenn es in die falsche Richtung geht, sondern die wollen jemanden, der das Steuer rumreißt, 180-Grad-Wende und dann Vollgas gibt. Und das muss künftig unser Anspruch sein.
Was man häufig auf dem Parteitag gehört hat, sie klang jetzt auch so in die Richtung, man will sich stärker um die arbeitende Mitte kümmern. Bei manchen wird die FDP ja so als kaltherzige Partei wahrgenommen. Also wie wollen Sie da wieder mehr Wärme sozusagen ausstrahlen?
Das, was wir wollen, nämlich eine Rückbesinnung auf die soziale Marktwirtschaft, ist das, was nicht nur gut für die ist, die schon geschafft haben, sondern das insbesondere gut ist für diejenigen, die es schaffen wollen. Und ich sage immer, die FDP hat Respekt vor den Menschen, die in Deutschland Leistung erbringen und dies auch sag mal, als Gut- und Spitzenverdiener hier viele Steuern zahlen. Aber wir setzen uns insbesondere für die ein, die sich durch Leistung noch nach oben arbeiten wollen. Die sagen, ich möchte den sozialen Aufstieg schaffen durch eigene Leistung. Und dieses Aufstiegsversprechen wieder mit Leben zu füllen, ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Die FDP ist eine Partei, die sagt, wir wollen keine Gleichmacherei. Wir wollen Unterschiede auch zulassen in der Gesellschaft. Aber diese Unterschiede müssen begründet sein, nicht durch Zufall, nicht durch Herkunft und nicht durch den sozialen Status der Eltern, sondern diese Unterschiede müssen begründet sein durch individuelle Leistung.
Die nächsten Wahlen, die jetzt anstehen, sind die im Osten. Kubicki hat schon angedeutet, dass er sich erhofft, auf jeden Fall die 5%-Hürde zu knacken. Ist das Ziel, mindestens 5% dann in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu schaffen?
Es muss immer das Ziel sein, über 5% zu kommen und in die Parlamente zu kommen. Das ist natürlich das, was man sich wünscht. Ich glaube auch, dass wir es erreichen können. Wir haben gerade in Sachsen-Anhalt ja auch schon als FDP riesige Erfolge gehabt. Ich erinnere damals, ich glaube 2001 oder 2002 war es mit Conny Pieper. Da waren wir vor wenigen Monaten vor der Wahl irgendwo bei 2-3% und haben dann ein Ergebnis von 13% geholt. Also es kann sehr schnell gehen, wenn man ein Momentum entwickeln kann. Und ich setze darauf, dass wir in den 3 Landtagswahlen dieses Jahr erfolgreich sind.
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden beide so die wichtigen ersten Tests dann auch für den Westen. Gibt es da auch schon ein Ziel, wo man hin will?
Ja, in den beiden Bundesländern sind wir im Parlament und da hoffen wir natürlich, dass wir unser Ergebnis vom letzten Mal ausbauen können.
Also zweistellig.
Idealerweise zweistellig, aber werden sehen, wo es hingeht. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich, was diese Wahlen angeht, auch weil wir da ganz tolle Landtagsfraktionen haben, ganz tolle designierte Spitzenkandidaten. Christopher Vogt in Schleswig-Holstein und Henning Höhne in Nordrhein-Westfalen. Das sind beides Typen, denen ich wirklich auch einen ganz großen Wahlerfolg zutraue. Und das wird nächstes Jahr zusammen mit beispielsweise auch der Wahl in Niedersachsen für die FDP natürlich ganz wichtig werden.
Damit sage ich vielen Dank, Martin Hagen.
Danke, Frau Misbah.
Zukunft kommt von Zuversicht. So das Credo der MyWay. Das Who is Who aus Politik und Wirtschaft trifft sich bald bei unserem Mittelstandsstrategiegipfel am Berliner Westhafen. Die Bundeswirtschaftsministerin ist dabei, Katharina Reiche, zur Frage, wo bitte geht's zum Aufschwung? Bundesdigitalminister Carsten Wildberger wird auch dabei sein, genauso wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler, spricht mit Chelsea-Speaker live über Weltpolitik. Dazu viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die über ihre Geschichte und ihren Blick auf Deutschland sprechen. Unter anderem Joe Kaeser von Siemens Energy. Das Pioneer-Team wird natürlich auch vor Ort sein. Und Harpe Kerkeling, den gibt's im Talk mit Alef Doğan und Jörg Thaddeus. Denn auch bei der MyWay darf und soll gelacht werden. Es fehlen also nur noch Sie. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Schauen Sie doch gerne mal rein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Anne Schwedt den Blick drauf. Unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina.
Anne, wie ist die Woche gestartet an der Börse?
Tatsächlich mit neuen Rekorden. Der S&P 500 ist zum Wochen- und Monatsstart um gut ein Viertelprozent gestiegen. Die Nasdaq um rund 0,4% und der Dow Jones ist leicht im Plus aus dem Handel gegangen. Alle drei Indizes haben im Tagesverlauf neue Höchststände markiert. Getrieben wurde das vor allem von Nvidia. Die Aktie sprang nach der Vorstellung eines neuen KI-Prozessors für PCs über 6% nach oben und PC-Hersteller wie Dell und HP zogen zweistellig mit, während der bisherige Platzhirsch Intel klar verlor. Auffällig war außerdem der Energiesektor. Öl ist nach neuen Drohungen aus Teheran und der Ankündigung, die Straße von Hormuz zu schließen, wieder fast 6% nach oben geschossen. Entsprechend legten Öl- und Raffineriewerte wie zum Beispiel Exxon und Chevron deutlich zu. Gleichzeitig versuchte der Markt, die widersprüchlichen Signale aus dem Iran-Konflikt einzuordnen. Von abgebrochenen Gesprächen bis hin zu neuen Verhandlungsankündigungen durch Donald Trump, der aber gleichzeitig auch sagt, ihm sei es egal, wenn die Verhandlungen enden. Unterm Strich überwiegt aber aktuell der Optimismus aus dem Tech-Sektor, der den Markt trotz aller geopolitischen Risiken weiter auf Rekordniveau hält.
Und was wird sonst noch wichtig für Anleger, Anne?
Also diese Woche schauen die Anleger vor allem zum Ende der Woche ganz genau auf den neuen US-Arbeitsmarktbericht. Erwartet werden rund 93.000 neue Stellen und eine unveränderte Arbeitslosenquote von 4,3%. Nach den zuletzt doch zäheren Jobdaten schauen alle darauf, ob sich jetzt die Konjunktur weiter abkühlt oder stabil bleibt. Davor kommen auch schon die Einkaufsmanager-Indizes für Industrie und Dienstleistungen, die Zahlen zu offenen Stellen und auch das Beige-Book der Fed. Also ein ziemlich kompletter Check-up für die US-Wirtschaft, kann man sagen. An der Unternehmensfront bleibt KI das dominierende Thema. Broadcom, CrowdStrike, Palo Alto Networks und DocuSign legen ihre Zahlen vor, wobei Broadcoms Ausblick als wichtiger Gradmesser für die Ausgaben in KI-Rechenzentren gilt. Und dann gibt es auch noch zwei Sonderthemen, und zwar den Börsengang des Quantencomputerspezialisten Quantinuum, der mit gut 12 bis über 20 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Und dann gibt es auch noch die Abspaltung von FedEx Freight, was dadurch ein neues eigenständiges S&P 500 Unternehmen schafft. Also echt eine sehr spannende Woche liegt da vor uns, Carina.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, wie sehr Joan Prince Crandall ihren Job liebt. Die Amerikanerin ist Stewardess seit fast 67 Jahren und damit die dienstälteste in der US-Flugindustrie. Ihr wurde die Liebe zum Fliegen buchstäblich in die Wiege gelegt. Der Papa war Pilot. Auch ihre Mutter machte einen Flugschein und gleich bei ihrer ersten Flugstunde nahm sie die Tochter mit an Bord. Joan wurde nach der Schule Stewardess. Ein Job, von dem man damals sagte, das mache eine junge Frau mal so 2 Jahre. Aber nicht sie. Denn sie verliebte sich ins Fliegen und blieb dem Beruf treu. Jahrzehntelang. Sie erlebte in ihrer Karriere eine Menge Veränderungen. Aus lauten Propellermaschinen wurden elegante Flieger mit Düsenantrieb. In ihre Berufszeit fiel unter anderem die erste Mondlandung und die Revolution des Flugtourismus durch die Riesenmaschine Boeing 747. Und heute, mit Mitte 80, ist Joan immer noch Flight Attendant bei Delta Airlines. Sie liebt den Job, weil sie die Welt sieht, immer neue Menschen kennenlernt, Eindrücke sammelt und wegen des Fliegens an sich. Hoch in der Luft.
Seeing the world, it opens up your mind to new things, new people. But I'm still fascinated about flying, about being in the air, about the clouds, of the beauty of it. Who gets to do that? We get to do it. It's remarkable.
Und jetzt, nach fast 67 Jahren im Job, steuert Joan endlich den Ruhestand an. Sie will ein Buch schreiben, aber sie will weiterreisen und damit privat fliegen. Über den Wolken. Denn da fühlt sie sich am wohlsten.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen hochfliegenden Start in diesen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.
bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen Winzchenpunkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann...